Hallihallo, Hallöle, ihr Lieben. Hallo und herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen. An meiner Seite die herzliche, gut gelaunte, einzigartige Katrin Jakob.
Ja. Und ein ebenso herzliches Hallo an euch da draußen und ganz besonders an dich, du wundervolle, inspirierende und wie immer sehr fröhliche Kim Seidler. Komm, der Tusch musste mal wieder sein.
Ach ja, ja, immer schön. Ich liebe diese Intros. Ja, ihr Lieben, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, hatten wir in unserem Podcast relativ viele Medizinerinnen und das ist kein Zufall. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass es uns Frauen noch nicht lange gestattet ist, Medizin zu studieren. Pflege und kümmern, ja, ne? Care-Arbeit. Aber Medizin selbst, das ist uns erst so seit dem 19. Jahrhundert gestattet und war auch ein steiniger Weg für den Mann bzw. Frau, vor allem in den Anfangszeiten viel Durchsetzungskraft und auch Durchhaltevermögen brauchte. Deshalb haben wir euch ja schon einige Ärztinnen und Forscherinnen vorgestellt.
Dabei waren durchaus etwas bekanntere Namen wie Ingeborg Söhm-Rappoport von der Berliner Charité dabei, über die es eine Menge zu lesen gibt. Die Neonatologin, also Ärztin für Frühgeborenenmedizin, haben wir euch in der Folge 245 vorgestellt. Gerne da nochmal reinhören. Da es ja unser oberstes Ziel ist, starke und mutige Frauen für euch sichtbar zu machen, sind manchmal auch Kandidatinnen dabei, zu denen die Quellenlage etwas überschaubarer ist. So ist es auch bei der Frau, die wir euch heute vorstellen möchten. Und das ist wirklich schade, denn Franziska Tiburtius Geschichte hat nicht nur einiges zu bieten. Diese Frau ist unglaublich beeindruckend.
Franziska Tiburtius war ebenfalls eine Ärztin und zwar eine der ersten ausgebildeten Ärztinnen Deutschlands bzw. damals im Deutschen Kaiserreich und vor allem die erste promovierte Ärztin Deutschlands, die vielen anderen Frauen den Weg in diesem Beruf geebnet hat.
Yes.
Bam. Es gibt eine 2023 erschienene Biografie, also noch ganz frisch, mit dem Titel Fräulein Doktor im Kaiserreich von Barbara Sichtermann und Ingo Rose, die wir euch in den Shownotes verlinkt haben. Da gibt es nämlich eine kostenlose Leseprobe. Übrigens hat auch Franziska selbst ihre Memoiren geschrieben, und zwar 1925 unter dem Titel Erinnerungen einer 80-Jährigen. Das Buch ist etwas seltener, man bekommt es leider nur noch gebraucht. Beide Bücher liegen uns übrigens nicht vor, aber sie enthalten definitiv zu all den Lebensabschnitten Daten und Fakten, über die wir gleich sprechen werden. Noch viel detailliertere Schilderungen. Für alle, die nach Ende dieser Folge gerne mehr wissen und weiter recherchieren möchten.
Aber wir haben da eine Kleinigkeit aus dem Hut gezaubert. Es gibt nämlich ein Kapitel über ihre Kindheit aus dem vergriffenen Erinnerungen einer 80-Jährigen, das 2015 als E-Book neu aufgelegt und mit zahlreichen Illustrationen versehen wurde. Man bekommt es für sage und schreibe 99 Cent. Deshalb kann Kim euch auch etwas mehr zur Geburt erzählen und damit geht's auch los, liebe Kim.
Los ging es nämlich am 24. Januar 1843 auf Gut Bistabitz, gelegen auf der schönen Ostseeinsel Rügen, auf der damals noch vorwiegend Plattdütsch gesprochen wurde. Von dort hatten wir, glaube ich, noch niemanden.
Nee, nicht, dass ich wüsste. Mal kurz überlegen. Nein, das stimmt. Erste Rügenerin.
Ja. Deshalb heißt das erwähnte E-Book-Kapitel auch Meine Kindheit in Bistamitz auf Rügen. Und ich hoffe, liebe Rügener, dass ich es richtig ausspreche. Franziska war das jüngste von 9 Kindern und hatte keine weiteren Namen, wie damals häufig ja eigentlich üblich.
Total.
Sie hieß mit vollem Namen Franziska Tiburtius, also Tiburtius geschrieben, ne, und sollte diesen Namen auch ihr Leben lang behalten. Und zu ihrem recht ungewöhnlichen Nachnamen hat sie sich ausführlich geäußert. Zitat: Einen Kummer hatte ich als Kind, von dem ich aber wohlweislich zu niemand sprach. Kinder haben ja manchmal ganz wunderliche, verrückte Ideen. Das war mein Name, Tiburtius. Und noch dazu Franziska. Das klang ja ganz anders als die Everts, Döns, Langes, Schmitz, Schumachers, Wulfs, die auf den benachbarten Gütern wohnten und im regen Verkehr mit den Eltern und untereinander standen. Warum ich nur einen so langen, kuriosen Namen haben musste. Zitat Ende.
Oh, ich finde den großartig. Franziska erfuhr später in Rom, dass ihr Nachname wohl auf den als Gentleman-Räuber bekannten Tiburtio zurückging. Eine Art Robin Hood, der 2 oder 3 Jahrhunderte früher gelebt hatte und ein römischer Patrizier war, also dem römisch-antiken Patriziat zugehörig, der alteingesessenen und senatsfähigen Oberschicht im antiken Rom. Potzblitz.
Hört, hört.
Dann gab es aber, genau, dann gab es aber wohl noch den heiligen Tiburtius aus dem kirchlichen Umfeld. Franziska dazu, Zitat, da hatte ich ja eigentlich die Wahl, ob ich den großen Räuber oder den Heiligen zum Ahnherrn mit mir aussuchen sollte. Die liebenswürdige Heilige und römische Patrizierin als quasi Schwägerin wäre ja wohl gar nicht so übel. Zitat Ende. Und ich finde, diese Zitate zeigen direkt, dass Franziska einen schön trockenen Humor hatte, der sie mir zumindest direkt sympathisch macht.
Ja.
Franziska entschied sich übrigens für eine weitere Variante, nämlich eine Lateinisierung des Altdeutschnamens Dietbert. Aha. Mhm. Irgendwie finde ich das fast ein bisschen langweiliger, aber egal. Von allen drei Varianten suchte sie sich also nicht die spirituelle oder abenteuerliche, sondern eine logische und wissenschaftliche Erklärung. Noch etwas, was Franziska zeitlebens auszeichnen sollte.
Na bitte, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Franziskas Heimat Rügen bezeichnete sie selbst als eine Art Traumland und äußerte sich auch zu dem Schlag Menschen, den man dort so antraf. Zitat, an Intelligenz fehlte es nicht, auch nicht an Selbstgefühl, das an der Eigenart festhalten will und nicht an dem echt niederdeutschen Humor mit seinem Benagen an leichtem Spott, der auch vor der eigenen Persönlichkeit nicht Halt macht und darum gerade nicht verletzend wirkt. Unter solchen Menschen habe ich meine erste Kindheit verbracht. Zitat Ende. Benagen soll hier wohl sowas wie Prise heißen. Franziskas Familie lebte in einem Fachwerkhaus mit Ziegelwerk auf einem einfachen Gutshof mit Reetdach. Dort musste sie natürlich auf dem Hof mithelfen, wurde aber auch gemeinsam mit Geschwistern und Cousins von einem Hauslehrer unterrichtet. Franziska schreibt in ihren Erinnerungen erzogen. Das Wort bezieht sich wohl hier vor allem auf die bildende Erziehung. Ihren leiblichen Vater beschreibt Franziska als schwerblütige Natur, die etwas zur Hypochondrie neigte.
Du Kim, ich habe mal wieder ein bisschen bei Fantasy auf der Seite gestöbert.
Mm. Für alle, die sich jetzt fragen, was das ist eine Plattform, auf der es sinnliche Hörgeschichten für Frauen gibt.
Genau, und ich liebe die sehr. Jedenfalls habe ich dort eine Geschichte angehört, die so ganz zärtlich und liebevoll endet. Und das hat mich irgendwie total berührt.
Oh ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch super, dass Fantasy nicht nur erotische Fantasien bedient, sondern eben auch emotionale Nähe hörbar macht. Mhm. Er lebt durch, wie ich finde, wirklich natürliche Stimmen.
Voll. Und es klingt auch null vorgelesen. Inja zum Beispiel erzählt in Heimlicher Traum von einem erotischen Moment zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Ach komm, wir spielen es mal kurz ab. Einen Moment.
Ja.
Ich gehe nicht fremd. Das würde ich nie tun. Ganz egal, wen ich so treffe. Ich werde meinen Liebling nie im Leben betrügen. Aber ein bisschen träumen, das darf man ja. Manchmal sehe ich einen hübschen Kerl oder einen besonders attraktiven Mann. Gerade denke ich an jemand ganz Bestimmtes, dem ich ab und zu über den Weg laufe.
Ich mag sehr, wie facettenreich das Fantasy-Angebot ist. Ein echter Safe Space für Sinnlichkeit und Lust mit viel Raum für Fantasie.
Genau. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, mal zu stöbern, mit dem Code STARKEFRAUEN bekommt ihr 25€ Rabatt auf das Jahresabo.
Einfach auf fantasy.de gehen, das schreibt sich Fantasy, und deine Reise beginnt.
Jo, und jetzt viel Freude mit einer neuen Folge von Starke Frauen. Als spätere Ärztin kannte sie den Begriff natürlich. Es beschreibt die übermäßige Neigung, ständig Krankheitssymptome bei sich selbst zu erkennen. Zitat, um uns Kinder kümmerte er sich nicht sonderlich viel. Nur, dass wir etwas lernen sollten, weil wir uns später selbst durch die Welt helfen mussten, lag ihm am Herzen. Alles Übrige überließ er der Mutter, die ihn auf das Glücklichste ergänzte. Zitat Ende.
Und zur Mutter einer Pfarrerstochter schrieb sie, sie war eine Frohnatur, elastisch und lebensfreudig von ganz anderem Schlage. Wahrscheinlich hatte sie fränkisches Blut in den Adern, denn der alte Pastor Göbel war in seiner Jugend als Hauslehrer von vom Südharz her auf die Insel verschlagen und hatte sich dann aus seiner Heimat die Braut hergeholt. Zitat Ende. Also das waren wohl ihre Großeltern, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Und herrlich diese Sprache, ne? Aber auch wieder dieser Humor, der da durchschimmert. Ja. Ich find's großartig. Franziska beschreibt noch weitere lustige Anekdoten, beispielsweise wie sie auf dem Hof von einem großen Truthahn attackiert wurde und ihre Brüder sie verteidigten und den Truthahn zur Strafe in einem Bach kalt gebadet haben. Franziska fühlte sich von ihren Brüdern also immer gut beschützt. Drei ihrer Brüder verstarben aber leider schon, zum Teil im Kindesalter. Wir wissen deren Namen und auch die Daten dazu leider nicht genau. Insgesamt hatte Franziska aber wohl eine glückliche Kindheit, in der sie durch den Hof streifte, sich von einem Stellmacher Gruselgeschichten erzählen ließ und wo sie natürlich auch bei der Arbeit half und helfen musste. Besonders stolz war sie, dass ihre Künste beim Melken von den Erwachsenen anerkannt wurden. Also die Arbeit schien ihr jetzt nicht so schwer zu fallen.
Ja, trotzdem müssen wir es auch mal wieder ein bisschen in Relation setzen, ne?
Ja, ja, klar.
Wir dürfen nicht das Leben auf dem Gutshof im 19. Jahrhundert so märchenhaft uns jetzt vorstellen wie in einer Astrid Lindgren-Geschichte. Es gab kein Essen im Überfluss und vor allem auch keine Kleidung. Die wurde von Kind zu Kind weitergereicht und immer wieder geflickt. Franziska betete sogar zum lieben Gott, ihre Kleidung länger halten zu lassen, weil diese immer schneller verschliss als vorher bei ihren Schwestern. Ja, wer noch mehr von den kleinen und großen Herausforderungen auf dem Gutshaus oder Gutshof wissen möchte, die 99 Cent zu investieren, lohnt sich hier auf jeden Fall. So, widmen wir uns jetzt dann mal ihrer Bildung. Denn tatsächlich wurde auf diese auch bei Mädchen großen Wert gelegt. Franziska schrieb dazu, Zitat, es herrschte damals die pädagogische Mode, die Kinder möglichst frühzeitig in den Unterricht zu bringen, Zitat Ende. Franziska begann also schon mit 4 Jahren Lesen und Schreiben zu lernen und entwickelte sich in der Folge zu einer selbstbetitelten Leseratte, die sich ständig Bücher aus der Bibliothek lieh. Als jüngstes Kind waren bestimmt auch die älteren Geschwister Vorbilder und Inspiration. Ja, leider gab es da eben auch einige Schicksalsschläge, wie schon kurz einmal erwähnt. Ihr ältester Bruder verstarb 1848 mit 22 während politischer Unruhen und da war Franziska etwa 5 Jahre alt. Er war der insgesamt 3. Sohn, den die Eltern verloren, wobei die anderen beiden bereits im Kindesalter ja verstarben. Er wurde neben den beiden Jüngeren begraben. Nach und nach zogen Franziskas verbliebene Geschwister aus. Zitat: So wurde das Haus leer und für meine Schwester Bertha und mich war damit die Zeit der eigentlichen Kinderfröhlichkeit vorbei. Hm. Zitat Ende. Das war 1850, als zudem noch eine strenge Erzieherin bei ihnen einzog, mit der Franziska so gar nicht zurechtkam und die sie als Plage unserer Kindheit bezeichnete.
Hier wohl auch wieder jemand, der bilden sollte, also nicht nur eine Nanny. Und obwohl diese Frau eine Plage war, hat Franziska trotzdem etwas von ihr gelernt, weil sie schlau war. Zitat, allerdings, eins habe ich von Fräulein O. gelernt, wie man es als Lehrerin nicht machen muss. Immer wenn mir später im Beruf Lässigkeit und Unaufmerksamkeit begegnete, habe ich mir gesagt, die Schuld liegt an dir. Du musst noch viel mehr Anschaulichkeit und Anregung geben. Und oft ging es dann besser. Zitat Ende. Jetzt fragt ihr euch natürlich, Moment mal, ich dachte, Franziska ist Ärztin gewesen und keine Lehrerin. Ja, das stimmt wohl, aber aus früheren Folgen habt ihr vielleicht noch in Erinnerung, dass Frauen in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg häufig nur der Lehrerinnenberuf blieb, um einen etwas gehobeneren Beruf auszuüben. Wie es nun bei Franziska dazu kam? Nun, Franziskas Vater wurde zunehmend kränklich und verlor auch das Interesse an der Landwirtschaft, weshalb er den Gutshof aufgab und 1851 mit der verbliebenen Familie nach Stralsund zog. Das Örtchen liegt quasi vis-à-vis von Rügen auf dem Festland, sprich im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns an der Ostseeküste. 1855 dann, da war Franziska 12 Jahre alt, verstarb ihr Vater schließlich. Auf der Seite der Berliner Charité steht dann auch, Zitat, es ist anzunehmen, dass sie und ihre Geschwister nach dem frühen Tod ihres Vaters selbst für ihren Unterhalt sorgen mussten und offensichtlich war für sie und ihre Schwestern die Lehrerinnenlaufbahn geplant. Zitat Ende. Was wir wissen ist, dass Franziska mit 17 von zu Hause auszog. Wir haben hier wieder ein Zitat und zwar aus einem Artikel der Ärztekammer Berlin. Mit 17 Jahren verließ sie den mütterlichen Haushalt, wohl auch, um das häusliche Budget zu entlasten. Sie arbeitete 10 Jahre lang als Gouvernante und Erzieherin, zunächst in 2 Familien des pommerschen Landadels, dann 1 Jahr in England, bevor sie nach England ging, ganz nach England ging offensichtlich, um ihre Weltanschauung zu erweitern und gründliche Kenntnisse im Englischen zu erhalten. Legte sie 1868 in Stralsund das Lehrerinnenexamen ab. Zitat Ende.
Im selben Jahr fing Franziska in Ramin auf Rügen an, als Lehrerin zu arbeiten und half parallel ihrer älteren Schwester bei der Erziehung ihrer Kinder. Deren Mann war Geistlicher, also wahrscheinlich ein Pastor. Er brachte Franziska auch etwas bei. Nicht Religion, sondern Latein und Mathematik. Und die Kenntnisse in der lateinischen Sprache sind ja nicht ganz unnütz für ein Medizinstudium. Kommen wir nun zum eigentlichen Grund, warum wir Franziska eine Folge widmen. Die Vorbildfunktion, denn die zieht sich durch alles, was nun folgen sollte. 1870 ging sie zunächst nach England, dort erst nach London und dann nach Surrey im Süden des Landes, wo sie jeweils als Lehrerin arbeitete. Doch das erfüllte sie offensichtlich nicht. Sie war beeinflusst von ihrem Bruder Karl, der ebenfalls Medizin studiert hatte. Allerdings war dieser Weg ja deutschen Frauen damals noch versperrt. Aber sie hatte auch ein weibliches Vorbild, nämlich Karls Verlobte und ab 1872 auch Ehefrau Henriette Hirschfeld Tiburtius, die nach einer unglücklichen ersten Ehe in den USA Zahnmedizin studiert hatte, als erst zweite Frau am Pennsylvania College of Dental Surgery. Für die Zulassung zum Studium musste sie damals enorm kämpfen. Sie war 1869 dann die erste Frau, die dieses Studium auch abschließen konnte. Sie wurde Deutschlands erste niedergelassene Zahnärztin.
In der Tat, was für ein Vorbild, eben auch für Franziska, ne? Mhm. Aber auch Henriette hatte wichtige weibliche Vorbilder. Sie wiederum war beeinflusst durch einen Zeitungsartikel über die Schwestern Elizabeth und Emily Blackwell, welche die ersten niedergelassenen Ärztinnen in New York waren. Beide waren ebenfalls enorm spannende Frauen. Elizabeth konzentrierte sich auf Präventivmedizin und setzte sich für die Abschaffung der Sklaverei in den USA ein. Und Emily wurde Gynäkologin und Frauenrechtlerin. Franziska konnte also durchaus auf Pionierinnenarbeit zurückgreifen und dachte sich wohl, das will ich auch. Und das, obwohl der Zeitgeist Frauen damals als intellektuell minderwertig betrachtete und überhaupt als ungeeignet. Der WDR zitiert den damaligen Berliner Pathologen Johannes Orth: Man denke sich nur die junge Dame im Seziersaal mit Messer und Pinzette vor der gänzlich entblößten männlichen Leiche sitzen und frage sich, ob man junge weibliche Angehörige der eigenen Familie in solchen Verhältnissen sehen möchte. Ich sage nein und abermals nein. Zitat Ende. Tja, wo denke man denn da nur hin, nicht wahr?
Drehen wir das Ganze mal um. Dass Männer an weiblichen Leichen rumschnippeln, war natürlich völlig okay.
Eine ziemliche Frechheit, aber solche Meinungen hatten großen Einfluss. Franziskas Schwägerin Henriette behandelte in ihrer Berliner Zahnarztpraxis tatsächlich erstmal überwiegend Kinder und Frauen. Für die Eröffnung der Praxis brauchte sie sogar eine Sondergenehmigung. Später behandelte sie aber sogar die Kronprinzessin Victoria, die Tochter von Queen Victoria und sogar ihren Ehegatten, den späteren Kaiser Friedrich III.
Hört, hört. Franziska jedenfalls ließ sich auch nicht entmutigen, genau wie Henriette. Sie ging ebenfalls zunächst ins Ausland, aber nicht in die USA, sondern in die Schweiz. Grüße gehen raus an unsere Schweizer HörerInnen.
Dazu mal ein langes Zitat des Botanikprofessors Arnold Dodelport, den Namen kann man sich auch nicht ausdenken, wirklich, der damals an der Zürcher Universität lehrte. Zitat. Als im Wintersemester 1864-65 in den Hörsälen der Zürcher Universität zum ersten Mal eine junge Dame als regelmäßige Hörerin zu sehen war, da machte diese eine Person in den akademischen Kreisen sowohl als auch draußen im Philisterland mehr Aufsehen als 10 neue Professoren und doppelt so viele Privatdozenten vermocht haben würden. Eine junge Dame mitten unter Studenten zu Füßen des Katheders sitzend, ja sogar am Seziertische präparierend, das war unerhört. Nun kam im folgenden Semester sogar eine zweite dazu. Und im Winter 67, 68 waren die Verwegenen sogar 3, im Sommer darauf 5, wieder ein Semester später 8, dann 9, im Wintersemester 69, 70 waren schon 14, im folgenden Sommer 16, dann 22, 19 im Winter 18, 70, 71 sandten uns Österreich und Deutschland die ersten ihrer studierenden Töchter, welche seither mit schwankender Frequenz beim Frauenstudium vertreten blieben. Zitat Ende.
Und eine davon war Franziska Tiburtius. Sie schrieb sich 1871 an der Universität Zürich zum Medizinstudium ein. Damit war sie eine von nur 2 deutschsprachigen weiblichen Medizinstudierenden. Die andere war die Schweizerin Marie Vögtlin, die 1874 als erste Schweizerin ihre Med-Promotion abschloss. Die erste Frau, die dies schaffte, war allerdings 1867 die Russin Nadezhda Prokofjeja Suslova, die vorher schon in Russland studierte. Die meisten Mitstudentinnen stammten dann auch aus Russland und anderen nicht deutschsprachigen Ländern. Im Gegensatz zu vielen ihrer russischen Kommilitoninnen fühlte sich Franziska aber nicht der politischen Frauenbewegung zugetan, obwohl sie zu spüren bekam, warum es diese gab und geben musste. Die Frauen waren leider auch in der Schweiz trotz offizieller Zulassung einigen Schikanen ausgesetzt. Hier ein Zitat von Franziska. Bei unserem ersten Erscheinen im Präpariertsaal gab es einen unangenehmen Auftritt. Als wir eintraten, erhob sich ein wüster Lärm, Schreien, Johlen, Pfeifen. Da hieß es ruhig Blut behalten. Zitat Ende. Der WDR berichtet auch von Schikanen männlicher Lehrkräfte. Und dennoch wurde sie am 16. Februar 1876 zum Doktor der Medizin promoviert. Und zwar mit der Bestnote. Sehr gut. Bäm.
Haha. 5 Jahre hat es gedauert und mit circa 33 Jahren war Franziska Tiburtius promovierte Ärztin. Sie machte allerdings nicht das Schweizer Staatsexamen, weil sie hoffte, es in Deutschland machen zu dürfen. Die Hoffnung erfüllte sich aber leider nicht, denn dort wurde ihr Schweizer Titel nicht anerkannt. Jedenfalls nicht den Titeln der deutschen Männer gleichwertig. Franziska war damit faktisch einer Heilpraktikerin gleichgestellt. Damals sagte man auch noch Kurpfuscher, heute ja eher eine abfällige Bezeichnung. 1877 ging Franziska nach Berlin und betrieb zunächst eine Gemeinschaftspraxis mit ihrer Schwägerin Henriette. Mhm. Sie wurde damit eine der ersten niedergelassenen Ärztinnen Deutschlands. Zunächst gemeinsam mit Henriette und dann mit einer gewissen Emilie Lemus. Zitat von der Seite der Charité, dann tat sie sich mit ihrer Studienfreundin E. Lemus zusammen, mit der sie neben der gemeinsamen Arztpraxis schon 1878 unter Berufung auf die Gewerbeordnung von 1878 eine Poliklinik für minderbemittelte Frauen eröffnete, nachdem ihr Ersuchen, das deutsche Staatsexamen machen zu können, vom Reichskanzleramt abgelehnt und selbst die Ablegung des preußischen Hebammenexamens verweigert worden war. Boah. Zitat Ende. Echt viele Steine, verdammt nochmal. Das bedeutete, Franziska und Emilie Lemus mussten unter dem Titel Dr. Med in Zürich praktizieren. Und sie konnten das auch nur, weil in Preußen damals Gewerbefreiheit galt. Dennoch hatten sie auch von männlicher Seite Unterstützung, denn auf einer Gedenktafel zu Ehren der beiden Frauen steht, dass das Gebäude für die Poliklinik weiblicher Ärzte für Frauen und Kinder ihnen vom Brauerei- und Hausbesitzer Julius Bötzow kostenlos überlassen wurde. Ich sag mal so, Ehrenmann.
Definitiv. Hashtag Ehrenmann. Wow. Genau an diesem Gebäude hängt die erwähnte Gedenktafel, nämlich am Haus Alte Schönhauser Straße 2324. Auf der Tafel steht auch, dass sie die Klinik am 18.06.1877 eröffneten, also nicht erst 1878, wie es auf der Seite der Charité steht. Dort ist auch zu lesen, dass eine Konsultation 10 Pfennige kostete und, Zitat, unterbemittelte kostenlose Arznei ausgegeben wurde. Aha. Die kostenlose Arznei ist schon unfassbar sozial, aber der Preis von 10 Pfennigen ist auch inflationsbereinigt nicht viel. Etwa 1 Euro bis 1,50 Euro. Mhm. Approbierte Ärzte nahmen sonst 1 bis 3 Mark, also das 10- bis 30-fache. Zum Vergleich, ein normaler Arbeiter verdiente damals etwa 2 bis 3 Mark am Tag. Noch ein weiteres Zitat auf der Tafel. Über 20 Jahre führten sie diese Poliklinik, bis der Ausbau des Krankenkassensystems ihre Einrichtung entbehrlich machte. Zitat Ende. Der Fortschritt hielt also Einzug, auch wenn wir am Titel der Klinik wieder sehen, dass die beiden Ärztinnen vor allem Frauen und Kinder behandelten, sowie Zahnärztin Henriette ja auch. Und vor allem für einen Bruchteil der angemessenen Bezahlung. Noch einmal von der Charité, Zitat, 1881 schloss sich an die Poliklinik eine ebenfalls von der Frauenbewegung unterstützte kleine Pflegeanstalt für unbemittelte Frauen an. Zur stationären Behandlung zahlender Patientinnen entstand etwa 1894 eine kleine Privatklinik weiblicher Ärzte, die sich in der Folgezeit zu einem wichtigen Zentrum weiblicher ärztlicher Tätigkeit in Berlin entwickelte. Franziska betrachtete diese Klinik und deren Folgeeinrichtungen als Krönung ihres Lebenswerkes und übte einen starken Einfluss auf die dort arbeitenden jungen Ärztinnen aus. Zitat Ende.
Franziska soll wohl besonders über den schlechten Gesundheitszustand vieler Berliner Arbeiterinnen erschrocken gewesen sein. Auch das ist ein Grund, warum sie ein vergleichsweise niedriges Honorar nahm. Dabei ging es ihr finanziell selbst alles andere als gut, wie beim Deutschen Ärztinnenbund zu lesen ist. Zitat, die finanziellen Schwierigkeiten der ersten Praxisjahre konnten Tibotius und Lemus allerdings nur durch Spenden einzelner Mitglieder, später von Vereinen der bürgerlichen Frauenbewegung überstehen. Zitat. Ende. Also eine echte soziale Ader bei ihren UnterstützerInnen und auch bei ihr selbst, obwohl sie politisch eigentlich eher konservativ war oder als solches galt. Denn sie arbeitete nicht weniger als approbierte Ärzte. Zitat, es war im Ganzen und Großen der gewöhnliche Tagesablauf des vielbeschäftigten Arztes mit seinen Leiden und Freuden, Ängsten und Nöten, schlaflosen Nächten voll sorgender Gedanken, dem Druck der Verantwortung und den Momenten hoher Befriedigung, wie es nur Berufsgenossen verstehen. Zitat Ende. Franziska wurde so schließlich langsam selbst zum Vorbild, denn ab 1899 wurde Frauen nach einem Beschluss des Bundesrates auch in Deutschland endlich das Studium erlaubt. Du hattest eingangs gesagt, ne, uns ist es seit dem 19. Jahrhundert erlaubt. Das ist gerade noch so, das letzte Jahr, bevor wir ins 20. Jahrhundert wechseln. Unfassbar. Das Medizinstudium an preußischen Universitäten allerdings erst ab 1908 und damit halt dann doch das 20. Jahrhundert. Eine Zulassung zur Approbation gab es erst ab 1914. Es wurde aber auch wirklich Zeit, über 20 Jahre nachdem Franziska in Zürich promoviert hatte und 35 Jahre nachdem das Frauenstudium im Fach Medizin in der Schweiz erlaubt worden war.
Ja, das muss man sich wirklich erstmal, das muss man erstmal sacken lassen, ne?
Ja, total.
Und obwohl Franziska sich nicht explizit politisch engagierte, wurde sie von vielen Zeitgenossinnen als Vorbild und vor allem als Frauenrechtlerin angesehen. Als solche hat sie ihre junge Kollegin Agnes Blum nämlich einmal bezeichnet. Das tat sie bei einer Laudatio zu Franziskas 70. Geburtstag. Sie war insgesamt 31 Jahre lang als Ärztin tätig, also von 1867 bis 1907, ja, in manchen Stellen steht auch 1908, als sie zwar das Stethoskop an den Nagel hing, allerdings in der Wohlfahrtspflege aktiv blieb und sich weiter in Vereinen einsetzte, wie beispielsweise Berliner Frauenclub von 1900, da war sie Vorsitzende 1900 und 1901, Verein Krankenhaus Weibliche Ärzte e.V., da war sie Ehrenvorsitzende 1914, Deutscher Lyceum Club Schatzmeisterin in der Propagandakommission, im Hilfskomitee zur Errichtung eines Frauenkrankenhauses 1914, dann noch Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 1903, also vorher wie nachher Ärztin mit Leib und Seele, die deutlich über ihren Tellerrand geblickt hat.
Auch gelehrt hat sie während ihrer Zeit als Ärztin. Sie bot 1889 für 6 Mark Krankenpflegekurse für Frauen an, verteilt über 12 Vortragsabende zu je zwei Stunden. Im Herzen ist sie also doch noch auch ein bisschen Lehrerin geblieben.
Franziska Tibotius starb am 5. Mai 1927. Die erwähnte Kollegin Agnes Blum äußerte sich in einem Nachruf, wie bedeutend sie für all ihre Kolleginnen war. Zitat, wenn zukünftige Historiker einmal die Geschichte der Frauenemanzipation schreiben, werden sie an dieser Frau kaum vorübergehen können. Denn auch sie gehört zu den Vorkämpferinnen der Frauen für die Gleichberechtigung mit den Männern, insbesondere für die Erschließung des Ärzteberufes für das weibliche Geschlecht. Zitat Ende.
Weiter schrieb sie: Es hat ein guter Stern über der deutschen Frauenbewegung gestanden, als Franziska Tibotius und Emilie Lemus sich als erste Vertreterin eines akademische Bildung erfordernden Berufes in Deutschland niederließen. Zitat Ende. Dem können wir wenig hinzufügen.
Nee, wir können das nicht, aber Franziska kann das. Und zwar mit ihrem letzten Satz ihrer erwähnten Biografie. Zitat: Mein Leben war köstlich, denn es ist Mühe und Arbeit gewesen. Zitat Ende.
Wow, was für ein Satz. Das könnte jetzt fast der Schlusssatz sein. Aber bevor wir zum Ende hier kommen, vielleicht noch ein Hinweis. Falls ihr euch gefragt habt, warum wir so wenig aus Franziskas Privatleben erzählen, uns liegt dazu einfach zu wenig vor. In einer Quelle heißt es schlicht, sie sei befreundet gewesen mit den Frauenrechtlerinnen Helene Lange, Jeanette Schwerin, Lina Morgenstern und Minna Kauer. Über letztere werden wir auch demnächst eine Folge machen, haben wir uns jedenfalls vorgenommen. Vielleicht stehen da ja noch ein paar Worte dazu in ihrer Biografie und wer diese zu Hause hat oder noch erwerben möchte, schreibt uns gern, was ihr da noch so findet.
Genau. Feedback und Anmerkungen nehmen wir natürlich auch immer gerne entgegen. Wir machen jetzt keinen Abbinder, warum Franziska eine starke Frau war. Ich glaube, das haben wir mehrfach deutlich betont. Katrin, was tut die Nachwelt denn so, um Franziska in guter Erinnerung zu behalten?
Da stehen auf Wikipedia auch ein paar Sachen, die zum Teil etwas überraschend. Offenbar hatte die Arbeitsgemeinschaft nationalsozialistischer Studentinnen Gefallen an Franziska Tiburtius gefunden. Im Wintersemester 1938-39 wurde nämlich an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen eine Arbeitsgruppe nach ihr benannt. Das fand ich einigermaßen skurril. Und dann springen wir in das Jahr 1987. Da stiftete das ehemalige Stralsunder Bezirkskrankenhaus, heute Klinikum am Sund, eine Preismedaille, die ab 1988 als Wissenschaftspreis jährlich zum Tag des Gesundheitswesens verliehen wird und auf der Vorderseite ein Abbild von Dr. Med. Franziska Tiburtius. Das fand ich sehr schön.
2002 widmete ihr der Stralsunder Philatelistenverein, das sind die, die sich mit Briefmarkenkunde beschäftigen, zum 75. Todestag einen Gedenkumschlag mit der Abbildung der Tiburtius-Medaille. Und dazu gab es einen Sonderstempel mit ihrem Porträt. In Deutschland sind sogar einige Straßen nach Franziska Tiburtius benannt. So die Tiburtiusstraße im Ärztinnenviertel in Berlin Altglienicke, die Franziska-Tiburtius-Straße im Dresdner Stadtteil Wachwitz und eine solche Straße im Stralsunder Stadtteil Knieper.
Auf dem dortigen Knieper-Friedhof findet sich übrigens auch das Grab von Franziska Tiburtius. Also das klingt alles erstmal gut, aber ich finde, wird ihr noch nicht so ganz gerecht, aber vielleicht tragen wir hiermit auch ein bisschen dazu bei, dass diese Frau ein bisschen bekannter wird. Ich finde, das ist wieder so ein klassischer Fall von zu Unrecht, zu wenig bekannt, oder? Was meinst du?
Absolut, absolut. Ich habe es wirklich auch vor meinem inneren Auge gesehen, wie sie das erste Mal da in den Präpariersaal kam, wie da das Schreien, Johlen, Pfeifen und Buhen wahrscheinlich auch losging, ne? Und wie sie sich da dann selber beruhigte, ruhig Blut, bewundernswert.
Total, das habe ich auch gedacht und selbst habe das ein oder andere Mal die Schule gewechselt oder kam neu an die Uni. Wie stark muss man da sein, um sich dann auf die Sache wirklich zu konzentrieren, wenn man da angefeindet wird? Also Hut ab. Ich freue mich jedenfalls, dass wir sie vorgestellt haben und ich habe wieder eine Menge gelernt.
Ich auch, ich auch. Ja, ich freue mich aber auch auf die nächste Folge, denn da tauchen wir wieder einmal ab in die Adelswelt, nämlich in die heutige. Wir widmen uns der niederländischen Königin Maxima, der Ehefrau von König Willem Alexander, der am 30. April 2013 das Amt von seiner Mutter Beatrix übernahm.
Da wird sich meine niederländische Verwandtschaft freuen, denn von dort kam auch der Vorschlag schon von einer ganzen Weile. Guten in Amsterdam, liefe Annemieke.
Ja, auch von mir liebe Grüße. Ja. Ne? Und an euch alle da draußen, liked, teilt diese Folge und unseren Podcast, gebt uns ein bisschen Liebe. Wir freuen uns immer über Sternchen, Herzchen und natürlich auch konstruktive Rückmeldungen.
Ne? Ja, bleibt gesund natürlich, passend zur Folge und munter und von uns an euch da draußen. Alles Liebe.
Alles Liebe. Tschüss.